بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، ومات لا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 11، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe bezüglich der Botschaft des Koran vom ehrenwerten, verstorbenen Gelehrten Farid al-Ansari rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 11. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بداية علمت بوجود وليمة لأخ لعرسه، فندعو له بداية أن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقه منها ذرية صالحة طيبة مباركة، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق باختصار. في هذه الرسالة تكلمنا فيما مضى عن قضية من أهم القضايا، هذه القضية هي قضية كيف نجدد ديننا. كان هذا هو السؤال الذي عرضه المصنف في بداية رسالته عندما سأله السائل كيف نجدد الدين، فعرض المصنف على السائل مسألتين. سل نفسك، هل تعرفين القرآن؟ سل نفسك، هل تعرفين الله؟ فإن أجابت بنعم فكلها مهلا ولا تتعجلي. ثم بدأ المصنف يعرض لنا قضية القرآن ومنهجية التلقي، وبيّن لنا رحمك الله أن الرسالة لها أركان أربعة. الأول متن الرسالة، الثاني المرسل، الثالث الرسول الرابع المرسل إليهم. فمتن الرسالة القرآن الكريم: المرسل هو الله رب العالمين، الرسول هو صفوة الخلق وخليل الحق محمد صلى الله عليه وسلم، المرسل إليهم البشرية كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبدأنا نتكلم عن القرآن وكيفية التعامل مع القرآن، فهناك منهج رباني في التعامل مع الآيات الشرعية وهو التدبر، وهناك منهج رباني في التعامل مع الآيات الكونية من حولنا وهو التفكر، فبالتدبر والتفكر يصل المرء إلى الإبصار أي يعلم حقائق الأمور. فبدأ المصنف يتكلم عن تعريف القرآن ومنزلة القرآن، ثم بدأنا التعريف بالله رب العالمين، لأنك لن تستطيع أن تعرف ربك إلا من خلال الرسالة، متن الرسالة. فربنا تعالى يعرفنا على ذاته وعلى صفاته وعلى أفعاله من خلال هذه الرسالة العظيمة. فبدأنا نقف مع معرفة الله رب العالمين، وقلت لك قبل أن تعرف ربك لا بد أن تعرف نفسك. فتكلمنا عن حقيقة الإنسان، وكيف أن الإنسان يهتم اهتماما كبيرا بمعرفة حقيقته الاجتماعية، فإن نشأ بين أسرة وبعد أن ربي وغذي وأصبح شابا فتيا، ثم أخبر أن هذا الذي رباه ليس أبوه، وأن التي ربته ليست أمه التي ولدت، ليس أباه وليست أمه، مشكلة كبيرة جدا. فبيبدأ يبحث من الأب الذي كان سبب الوجود ومن الأم، ويهتم، وربما فرغ كل شؤون حياته من أجل هذه المعرفة. فقلنا عجبا لك أيها الإنسان، يا من تهتم على معرفتك أو معرفة حقيقتك الاجتماعية، من الأب ومن الأب، وتغفل عن حقيقتك الوجودية، من الذي خلقني؟ سؤال مهم أوي. وخلصنا في الدرس الماضي أنك عبد وأنك مخلوق ولك خالق، فلابد أن تتعرف على هذا الخالق. كان هذا ملخص لما مضى في هذا اللقاء. هنبدأ نتكلم عن قضية أنك مخلوق وأن لك خالقا.
In den letzten Unterrichten, liebe Geschwister, haben wir uns diese Frage gestellt, indem wir darüber gesprochen haben, wie man seinen Iman erneuern kann. Yani der Autor in diesem Buch erwähnt, dass ihn jemand gefragt hat, wie erneuere ich meinen Iman. Und so hat der Autor ihm geantwortet und hat ihm gesagt, deinen Glauben erneuern, beziehungsweise wenn wir sagen, den Glauben erneuern, dann bedeutet das nicht, mit etwas Neuem zu kommen, sondern den Glauben auffrischen, den Glauben versuchen, stark zu halten. So hat der Autor darauf geantwortet und hat gesagt, wenn du die Antwort darauf möchtest, yani wie du deinen Iman hochhältst, wie du deinen Iman erneuerst, erfrischt, ist es wichtig, dass du dir zwei Fragen beantwortest. Yani, dass jeder von uns sich selbst zwei Fragen stellt und diese Fragen sich selbst beantwortet. Die erste Frage ist, O Nefs, yani indem du dich selbst ansprichst, kennst du Allah, und O Nefs, kennst du den Koran. So haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennt und dass man die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, dass man den Koran kennt. So haben wir ebenfalls gesagt, dass der Koran die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wir haben ebenfalls erwähnt, dass die Botschaft vier wichtige Merkmale hat. Yani, dass wir von einer Botschaft sprechen, benötigt ist oder bedarf ist, vier Merkmalen. Das erste Merkmal ist, dass es jemanden gibt, der diese Botschaft entsendet. Und das zweite Merkmal ist die Botschaft an sich. Und das dritte Merkmal ist jemand, der diese Botschaft überbringt. Und das vierte Merkmal ist der Empfänger dieser Botschaft. Und anhand des Beispiels des Koran haben wir gesagt, der Entsender der Botschaft ist Allah subhanahu wa ta'ala. Die Botschaft an sich ist der Koran, den wir alle vor uns sehen. Und das dritte Merkmal, der Überbringer des Koran, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das vierte Merkmal, und zwar der Empfänger des Koran, das ist an jeder Einzelne von uns. Das heißt, das sind die vier wichtigen Merkmale des Koran. Wir haben ebenfalls darüber geredet,
dass man, nachdem wir gesagt haben, die Merkmale einer Botschaft sind Merkmale, wie man Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. So haben wir gesagt, dass es wichtig ist, dass man zwei bestimmte Dinge oder zwei bestimmte Taten des Herzens vollzieht, um zum bestimmten Ergebnis zu kommen. Das heißt, wir haben gesagt, dass wir nachdenken müssen über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, den Koran, den wir lesen, ja, dass du nachdenkst über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala, dass du versuchst, diese Verse zu verinnerlichen, dass du versuchst, nach diesen Versen zu handeln. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dass du nachdenkst über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, in deiner Umgebung, in deiner Wahrnehmung, das, was du wahrnimmst, an Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber haben wir gesprochen, sei es jetzt die Sonne, sei es der Mond, sei es der Wechsel von Tag und Nacht, sei es das Sternensystem oder all das, was du siehst, die Bäume, die Tiere, die Pflanzen, all dies gehören zu den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du denkst nach und verinnerlichst die Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Du denkst nach über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die man gegenwärtig wahrnehmen kann. Und wenn du dies verinnerlicht hast, dann kommst du zu Ibsar. Ibsar ist Einsichtbringung sozusagen. Dass man sich bewusst wird, dass man ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass es jemanden gibt, der Herrscher, der Lenker aller Dinge ist und dass dies Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen haben wir über diese Sache geredet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls erkennen anhand des Koran, den wir rezitieren. Und wir haben gesagt, und das war jetzt so ein bisschen in den letzten Unterrichten, dass wenn man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen möchte, ist es zuerst mal wichtig, dass du dich selbst kennenlernst. Ja, dass du deine eigene Nefs kennenlernst. Yani, wer bist du überhaupt? Genauso wie der Sheikh yani, das Beispiel gegeben hat, wenn man beispielsweise Personen sieht, Adoptivkinder oder ähnliches, die yani, bei Volljährigkeit oder im Jugendalter die Information bekommen, dass sie adoptiert sind, dieser versucht, sein ganzes Vermögen, seine Zeit zu opfern, um rauszukriegen, wer seine wahren Eltern sind. Yani, wenn du ein Adoptivkind hast und du sagst ihm, hör mal zu, du bist adoptiert, wir sind nicht deine Eltern, wo deine Eltern leben, wissen wir nicht. Yani, wenn er einigermaßen normal tickt, dann wird er sich versuchen, auf die Suche zu machen, wer sind meine eigentlichen Eltern. Ja? Und deswegen ist es wichtig, anhand dieses Beispiels, dass der Mensch bestrebt ist, die Wahrheit zu kennen, zu wissen, wer seine Eltern sind, wer ihn erzeugt hat und so weiter und so fort, ist es noch wichtiger für den Muslim und für den Menschen, dass er seinen Herrn kennenlernt. Deswegen haben wir gesagt, bevor du dich selbst, bevor du Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernst, lerne dich selbst kennen. Und wenn du dich selbst kennengelernt hast, dann wird dir bewusst, dass du jemand bist, der erschaffen worden ist. Und für eine Schöpfung muss es immer einen Schöpfer geben. Das heißt, es gibt jemanden, der dich und mich erschaffen hat. Und gleichzeitig bedeutet das, dass dieser von dir verlangt, dass du ihn anbetest. Und somit wird dir bewusst, dass du ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala bist. Und ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, ein Diener des Schöpfers, anhand dessen, weil du yani, das beste Beispiel, der beste Beweis dafür bist, dass es einen Schöpfer gibt. Denn überall, das ist die ganz normale Theorie, ja, überall, wo es ein Geschöpf gibt, muss es jemand geben, der dieses Geschöpf erschaffen hat. Und dieser Schöpfer ist Allah subhanahu wa ta'ala.
إذن الحقيقة الوجودية الأولى أننا مخلوقون فنحن ما جئنا إلى هذا الكون بإرادتنا ولا بقدرتنا ولا باختيارنا إذن نحن مخلوقون والمخلوق لابد أن يبحث عن خالقه وهذه الصفة صفة الخالقية صفة الخالقية فهو الخالق جل جلاله ما دمنا مخلوقين فيجب علينا أولا أن نشكر الخالق جل جلاله الذي خلقنا من عدم صفة الخالقية إخوة على مائدة القرآن والسنة من أعجب المفاهيم ومن أكثر المفاهيم محيرة للعقول فربنا تعالى خلقنا وأبدعنا وأنشأنا على غير مثال يحتذى سبحانه الخالق العظيم على غير مثال سابق وده معنى الخلق إبداع اختراع إيجاد إنشاء على غير مثال سبق فهو سبحانه جل جلاله بكن فيكون خلقنا من عدم ولك أن تقف هنا كما يقول المصنف وتتأمل كيف صنع الله من الطين المتعفن بشرا سويا يفيد جمالا وحيوية عجبا عجبا. كيف كانت كتل الطين في جسم آدم تتحول إلى شرايين وشعيرات دموية وعظاما ولحما طريا عجبا عجبا. كيف تحول الصلصال في محاجره عليه السلام بصرا يبرق ويشع بنور الحياة ويرى الألوان والأشياء ويسيل بالدموع فرحا وحزنا عجبا عجبا. كيف تخلق التراب في جمجمته دماغا مائعا مارجا متكونا من ملايين الخلايا اللطيفة الحساسة تجري شعيراتها بالدم الدفاق وتختزن ملايين المعلومات والذكريات وتتأهب للتفكير في أدق الخطرات والنظرات عجبا عجبا. ثم تأمل كيف جعل من الطين والماء نباتا جميلا فصارت له أزهار تملأ الأنوف عبيرا أخاذا وثمارا تملأ القلوب بهجة وجمالا. كيف خرج عنقود العنب الطري الندي من عود خشن وماء وطين. ثم كيف خرج الوليد من بطن أمه من بعد ما تخلق بأمر الله من ماء مهين ماء نكرهه فطرة ونغتسل منه ماء وسخ وما حوله وسخ وطرائقه وسخة فخرج منه طفلا أو طفلة تشع بالجمال وتتدفق بالحياة عجبا عجبا. تماما كما أخرج الله اللبن من بين فرث ودم شرابا صافي البياض لذيذا. تدبر قوله تعالى على مائدة النحل 66 وما بعدها وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون عجبا عجبا يا صاح فتدبر ثم أبصر. كلمات عذبة رقيقة تحمل المرء على التدبر والتبصر والتفكر. وأود أن أقف بك أمام آيات كثيرا ما نقرأها تتحدث عن أطوار الخلق نقف أمامها وقف التدبر. فعلى مائدة سورة المؤمنون في بدايات السورة وفي صدرها بعد أن بين ربنا فلاح أهل الإيمان وصفاتهم التي أهلتهم للفوز بالفردوس الأعلى بدأ يتكلم عن قضية الخلق. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كم قرأنا هذه الآيات وكم استمعنا إليها ولكن ترانا وقفنا أمامها وقف التدبر. هذه هي القضية إنها قضية الخالقية أن تعبد ربك جل في علا بهذه الصفة صفة أنه الخالق جل جلاله الذي أخرجك من عدم الذي خلقك وأنشأك وأعدك ورزقك وأمدك. قالت الآيات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا هو آدم عليه السلام، هذا هو أصل الخلق من طين. وهنا عندما تقرأ القرآن ترى الكثير من الآيات تكلمت عن أطوار خلق آدم عليه السلام. تارة يقول الله تعالى في كتابه كما جاء على مائدة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه مرحلة في الخلق اسمها أطوار الخلق، فليست من التناقض كما يقول المستشرقون ومن تربى على موائدهم ممن تزيى بزينا وهو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ويحاول جاهدا هدم ثوابت الدين. هؤلاء هجرهم واجب شرعي، وعدم الاستماع لهم من أوجب الواجبات، لأن ابن عباس يقول: أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. ولذا أوصي الشباب أحيانا بعضهم يبدأ على تلك الوسائل الحديثة كالفيسبوك، يبدأ يشير بعض الفيديوهات للأباطيل، يقول لك حذروا من هذا، مسكين أنت تفعل لهم دعاية. هؤلاء لا يعرفهم أحد، بتلاقيه إنسان جاهل جهول غير معلوم وغير معروف، وتيجي أنت تنشر الفيديو وده يعلق وده ينشره، تجد في الساعة الواحدة اتنشر على ملايين الناس. مين اللي نشره؟ حضرتك، أنت اللي ساهمت في الدعاية، وأنت اللي جعلت الناس يسمعون لهؤلاء وأنت لا تدري. لا، ده منهج الإسلام يقول لك أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. ما تنشر هذه الأباطيل، ربما يسمعها إنسان بسيط من عوام الناس فيتأثر بكلامهم ويضيع ويضل، وإنت السبب، وإنت كنت ناوي أنك تحذر. يا مسكين، كم من مريد للخير لا يبلغه. فهذا الباطل لا ينشر ولا يروج له حتى وإن كانت نيتك صحيحة. لماذا؟ لأن من قواعد الإسلام النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. نيته صالحة لكن عمله فاسد، والله ما ينفع معه النية، العمل فاسد، نشرت باطل، نشرت بدعة، نشرت هؤلاء وجعلت لهم دعاية. يقول لك الفيلم المسيء ويبدأ ينشر، الناس ما تعرف، يبدأ يدخل على الموقع يتفرج عليه، يبقى أنت أذيت وما نصحت. فانتبهوا لهذا جيدا، بارك الله فيكم، لأن أعداء الإسلام يتربصون بالإسلام والمسلمين ويستغلون جهل الكثير من المسلمين في الدعاية، دعاية مجانية، ارسل له بس لاش، وغير كبه رسائل الأباطيل والأكاذيب والموضوعات والأحاديث الباطلة والأدعية الباطلة، ويرسل لك من فضلك ارسلها العشرة، أمانة عليك هتسمع خبر يسعدك، الله يسعدك، ماشي كده. واحد تاني يقول لك إذا كنت مسلم علق بالله أكبر، وإن كنت كافر طنش. شوف قلة الأدب والإكرام، واضح؟ طب ما أنت اللي أنت نشره باطل، كيف أعلق عليه باطل؟ واضح؟ يبقى أنت كافر. عنده كده عم بيكفر ويفسر، ودي مصائب جمة. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، ولا تنشروا على صفحاتكم أو على تلك الوسائل إلا ما يرضي ربكم. فأنا أقول لك الآن حاول تنظف صفحتك من الأباطيل، من البدع، من الخرافات. راجع نفسك كده في الصفحة بتاعتك اللي موجود، تجد واحد مثلا يوم بتابع كده في الفيسبوك بيتكلم عن تعدد الزوجات، وجايب ثلاث نساء عراية، يقول لك الإسلام يقول تعدد النساء مش عارف أربعة. طب أنت جايب النساء العراية دي ليه؟ إيه علاقة الإسلام بالعري ده والفجور ده؟ فده اللي بيقول لك بيدس السم بالعسل، تمام؟ يجيب لك جملة كده وفوق منها حاجة عشان ينشر الفاحشة في الذين أمام. طبعا هذا كلام باطل، ننتبه له، بارك الله فيكم. فلازم نرجع ونطهر صفحاتنا من الباطل، من المخالفات، ومن 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 الصور اللي فيها فتنة ومش عارف. يتلاقي أخ مش بيصلي وما شاء الله وحاطط على الصفحة بتاعته صور عريانة نساء وكذا، ومصاحب نساء عراية، إيه ده يا ابن الله يرضى عليك؟ لا يستقيم هذا مع ذاك. كيف بك إن مت الآن؟ كيف تلقى ربك جل جلاله إذا سألك عن هذا وذاك؟ فلازم نرجع لنطهر ايش تلك الوسائل من الخبائث. إذن أول مرحلة وأول طور في خلق آدم كان التراب. في موضع آخر كما جاء على مائدة سورة صاد قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذه المرحلة الثانية مرحلة الطين. في موضع ثالث خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، حمأ مسنون دي مرحلة ثالثة. على مائدة سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار، هذه مرحلة رابعة الصلصال كالفخار. يقول لك انظر في تناقض في القرآن، احنا بحتارنا معاكم بصراحة، يعني هو آدم ده اتخلق من ايه، من تراب ولا من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال؟ لا يقول إلا هذا إلا جهول. نقول لك اتخلق من الأربعة، دي اسمها أطوار ومراحل الخلق، كما سنرى الجنين نفسه داخل الرحم أطوار ومراحل، وهو نطفة علقة مضغة عظام لحم روح، دي اسمها إيش؟ الأطوار والمراحل، مراحل الخلق. فآدم له أطوار في خلقه. أول مرحلة كان تراب من جنس الأرض التي نعيش عليها، خلط التراب بالماء، دي المرحلة الثانية بقى إيش؟ طين، لأن الطين معناه تراب زائد ماء يساوي طين. طيب تركنا الطين فترة من الزمن تعفن وأنتن واسود لونه، ده الحمأ المسنون، لأن الحمأ المسنون طين أسود منتن الريح متعفن. هذا الطين الأسود المنتن هو الحمأ المسنون، ترك فترة حتى تصلب فتحول إلى الفخار زي القلة والقدر، تعرفون طبعا القدر من الفخار، أو الطاجين بتاع أهل المغرب، يجي الطاجين كده فخار يعمل فيه الطنجية.
نعم
عارف الطنجية؟
نعم.
جميلة.
نعم
نعم وليها قدر كده.
نعم.
نعم فده الفخار. عندنا احنا في مصر القلة حط فيها الماء وعلى فكرة كما قال العلم الحديث أن الفخار يبعث الحياة في الماء بعد أن فقدت من تلك الأدوات البلاستيك أو وضع في الثلاجات والمبردات. الماء لما يتحط في المبرد بيموت، عناصر الحياة فيه بتموت، اللي يعيد له الحياة بعد نصف ساعة الفخار ده. فحاول تجيب لك كله في البيت عشان تشرب منها ماء به حياة، إن معظم ما نشربه لا حياة فيه، الماء اللي بنشربها دي ما فيها حياة. طب فين الحياة؟ إنك تحطه في الفخار. فهمت حاجة؟
نعم.
يقول لك العلماء حللوا الماء اللي موجود في المبردات ده، قالوا فاقد الحياة تماما، عناصر الحياة غير موجودة. لكن إن وضعت هذا الماء في إناء من الفخار تركته لمدة نصف ساعة يتفاعل مع الفخار فتعود له الحياة. ولذلك كان الجيل القديم حياة حياة صحة صحة، كان يشرب من الزير ومن الكلة، ما في عنده لا مبرد ولا عنده أزايز مية معدنية ولا مية، ما فيش، كان عنده الزير إناء كده من الفخار كبير يتملي وعليه الكوباية الستانلس دي، ياخد ما شاء الله تحس كده إنها تخرج حتى مشبارة من جمال المية، تشرب حياة تحس إنك تشرب ماء. فنحاول نرجع للحياة، تجيب لك كده كله تحطها عندك في البيت تحط فيها الماء، يا سلام على الجمال. طيب فده الفخار. يبقى أنا عندي مراحل، نعم، يبقى عندي تراب زائد ماء يساوي طين، أدي مرحلة تانية، زائد ترك زمن يبقى حمأ مسنون، طين أسود متعفن منتن، ترك فترة من الزمن بقى صلصال كالفخار. هذه أربع مراحل، لا ده في مرحلة خمسة وهي النفخ فيه من الروح، ونفخت فيه من روحي اللي بدأت بها الحياة. أدي بناء الحياة، أول طابق تراب، تاني طابق طين، تالت طابق حمأ مسنون، رابع طابق صلصال كالفخار، خامس طابق الروح بدأت به الحياة. أدي مراحل خلق آدم عليه السلام. اسأل نفسك الطين ده كانت فين الشرايين الملأة بالدماء؟ فين الأجهزة؟ جهاز عصبي وجهاز تنفسي وجهاز هضمي، كلى، معدة تنقي السموم، كبد ينقي السموم، أعصاب وعظام ومفاصل، جهاز إبصار وجهاز سمع. الله أكبر. ذاكرة تخزن، قلب يعقل. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ من طين؟ نعم، لأن الخالق هو من؟ هو الله، هو الله سبحانه. لذلك قلت لك من قبل، من رحمته بنا أنه جعل لنا قضية الموت دليلا على قضية الحياة، لأن بأضدادها تعرف الأشياء. قضية الخلق محيرة، قضية الحياة محيرة جدا. لما تقعد تفكر تتعب، ما تفكرش، اذكر، بدل التفكير استغفر. فإن من استغفر أعطاه، ومن فكر قل أن يعطيه. فكر في إيه؟ عمال تقلب في دماغك وتعبان التفكير هيتعبك، إلا أن تكون متفكرا في عظيم صنع الصانع. أنت مأجور، إن دي عبادة. إنما التفكير الآخر، الحيرة استغفر الله. فربك جل في علاه جعل لك قضية دليلا على الحياة، وهي قضية الموت. الحياة بناء والموت هدم، أليس كذلك؟ هدم البناء. ما هو الحياة بناء، الموت معنى إيه؟ هدم البناء ده، انتقل لحياة أخرى، لمرحلة أخرى. ومعلوم أن الهدم نقيض الحياة، ومعلوم أن الهدم يبدأ من منتهى الحياة. يعني حضرتك البناء ده 5 طوابق مثلا، الطابق الأرضي، الطابق الأول، الطابق الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، 5 طوابق على البناء ده. لما نحب نهدم البناء نهدم منين؟ من فوق صح ولا من تحت؟ ينفع نيجي نهدم من تحت؟ هيو على دماغنا. لازم نطلع آخر طابق إيه؟ نهدم أولا. يبقى النقد عكس البناء. أنا قلت البناء بدأ بالتراب، أدي أول طابق، تاني طابق التين، تالت طابق الحمأ المسنون، رابع طابق صلصال كالفخار، 5 طابق الروح اللي بدأت بيها الحياة. الموت هدم، يبقى يبدأ منين؟ من عند الروح. لما نيجي نهدم حياة الإنسان ده نهدمها منين؟ من عند الروح. زيك أول حاجة تخرج منك عند الموت إيه؟ الروح. فلان تعبان، قالوا المستشفى، الطبيب يكشف، يعالج، يقلب، يشوف النفس، يشوف النبض، يشوف الضغط، يشوف مش عارف إيه، يقول لك السر الإلهي خرج، إن لله وإنا إليه راجعون. مات. مات يعني إيه؟ يعني الروح خرجت. أدي أول مرحلة، لو آخر طابق في الحياة فوق بدأنا به لما جينا الهدم. خرجت الروح، أيوة. نقول لك إلحق بسرعة غير له الملابس لحسن الجسم هيجمد هيتصلب، إلحقه هو سخن، قلعه الملابس وغطيه لحسن بعد فترة صعب نقلعه هدومه، الجسم إيه؟ هيتصلب، هيرجع للصلصال كالفخار متصلب. ما الفخار كده صلب، ترن عليه رن، تخبط عليه خبط. طيب فتيجي المرحلة اللي تالي، الروح من فوق في البناء اللي هو الدور الرابع. طيب غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه، بعد فترة 2-3 في القبر يجيف ويخرج الدود من داخله فيتحول إلى جيفة منتنة، آه من القبور وما تحوي. آدي الحمأ المسنون منتن رجيفة. بعد وقت من الزمان يتحول الحمأ المسنون إلى طين، لأن في بقايا بخار مية في الجسم تختلط بالتراب الموجود في القبر فيتحول لإيه؟ طينة. آدي المرحلة اللي تحت. يمر الزمان، يتبخر بخار الماء ويعود إلى تراب، فسبحان من خلق. فدي قضية الموت، نقد الحياة، نقد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. مين ده بقى آدم عليه السلام بأطواره هذه بطلاقة القدرة فيه خلقه الله بيده، علمه أسماء كل شيء بعد أن نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له الملائكة، أسكنه جنته، أباح له كل نعيم فيها، ومنعه من شجرة واحدة. دخل إبليس له من بابين، حبه للملك وحبه للبقاء. الإنسان يحب البقاء يا إخوة، يحب النفس قوي، الإنسان يحب الملك قوي، كرسي ربنا يسلم منه. سبب شقاء العالم من هذه الأبواب، من البابين دول، حب البقاء، حب الملك والثراء والغنى. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد تأكل منها ما تموتش، حب النفس أهو، وملك لا يبلى، تبقى ملك على طول، عندك مال وعندك خدم وعندك عشان. وعشان يأكد له الوسوسة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، النتيجة فدلهما بغرور. وجاء الكسر بعد جبر، فلما كسر بسبب المعصية عاد إلى ربه سريعا، ندم واستغفر وتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الندم والتوبة. فجاء الجبر بعد كسر، فقال الله تعالى إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن كسر فاستغفر جبره الله عز وجل بالقبول. ودي كانت قصة الحياة في خلق آدم عليه السلام، خلق من عدم، من الخالق؟ إنه الله جل جلاله، لذا قال ممتنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. أنا وإنتم بقى بعد ما يترجم نقف معي أنا وأنتم وأطوار الجنين داخل الرحم، وقف التدبر ونختم اللقاء إن شاء الله.
Also kommen wir zu dem, was wir angesprochen haben, liebe Geschwister, bezüglich dessen, dass man sich erkennt, indem man sich bewusst wird, dass man ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und für jedes Geschöpf, wie wir vorhin ebenfalls erwähnt haben, muss es jemanden geben, der dieses Geschöpf erschaffen hat. Und das ist der Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es wichtig für einen jeden Einzelnen von uns, dass man sich immer wieder die Frage stellt, wer hat mich erschaffen? Weshalb bin ich hier? Yani, was ist meine Aufgabe? Was mache ich hier? Um im Endeffekt zu dem Ergebnis zu kommen, dass du ein Geschöpf bist und dass Allah subhanahu wa ta'ala einen jeden Einzelnen von uns erschaffen hat. Und das ist ebenfalls die Thematik, woran sehr viele Menschen scheitern, weil sie sich die Frage stellen, was mache ich hier, aber sich nicht oder der Verstand nicht mit dem oder sie sich nicht mit dem einigen können, dass sie sagen, dass es einen Schöpfer gibt, der mich erschaffen hat. Aber der Muslim sollte sich immer bewusst sein, dass derjenige, der ihn erschaffen hat, Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist, muss man sich auch ebenfalls fragen, was möchte Allah subhanahu wa ta'ala von mir? Was ist meine Rolle in diesem Leben? Was habe ich zu tun? Ja, was habe ich zu tun? Und das ist die Frage, die sich jeder Muslim, liebe Geschwister, stellen sollte. Der Mensch, jeder Einzelne von uns, ist erschaffen worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch sollte sich ebenfalls die Frage stellen, wie ist er erschaffen worden? Natürlich, wir wollen jetzt etwas weiter ausholen, nicht auf deine Geburt zurückkommen, nicht, dass man sich darauf, dass man sich beirren lässt und sagt, meine Eltern haben mich erschaffen und so weiter und so fort. Aber wir reden über die Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala. Wie hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen? Und das ist eine Frage, die sich jeder von uns stellen sollte. Verschiedene Stationen, die im Koran sind, oder verschiedene Verse im Koran, zeigen einem Menschen, woraus ihn Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Mu'minun, Vers Nummer 12, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist die sinngemäße Übersetzung des Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wir schufen die Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einen festen Aufenthaltsort. Yani, wenn man diese Verse Allah subhanahu wa ta'ala hört, diese sinngemäße Übersetzung des Koran, sollte sich jeder von uns versuchen, yani, konzentriert zuzuhören. Sollte jeder von uns versuchen, sich das auch versuchen, so ein bisschen vorzustellen, indem man so ein bisschen eintaucht in diese Verse. Denn es bringt nichts, wenn man diese Verse lediglich oberflächlich hört, sondern es ist wichtig, dass man versucht, da einzutauchen, um diese Thematik zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala fährt fort, indem er sagt, yani, wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm, hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Hier in diesem Vers, liebe Geschwister, zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Schöpfung von eines jeden Einzelnen von uns ist und nicht die Schöpfung von Adam a.s. Wir kommen zur Schöpfung von Adam a.s. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat Nahl, Vers 66, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so viel sagt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls aus den Gaben, die er den Menschen gegeben hat, indem er sagt, gewiss auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre, wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken, reine Milch, angenehm für denjenigen, der sie trinkt. Wenn wir weiter ausholen, wie vorhin erwähnt, und über die Schöpfung Adams a.s. sprechen, so haben wir gesagt, dass Adam a.s., dass Allah subhanahu wa ta'ala dies im Koran beschreibt, indem er sagt, in verschiedenen Versen, das ist nicht nur in einem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala beginnt damit, indem er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam aus Erde erschaffen. In anderen Versen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn aus Lehm erschaffen hat. Und danach fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, dass es schwarzer, stinkender, trockener Lehm ist. In der vierten Stufe ist es eine feste Lehmform und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Seele eingehaucht. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, um einiges angenehmer. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, über die Erschaffung Adams a.s., so haben wir gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Koran erwähnt in mehreren Stufen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Stufe, dass Allah azza wa jal Adam a.s. aus Erde erschaffen hat. In einem anderen Vers erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn aus Lehm erschaffen hat. In einem weiteren Vers erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn aus stinkendem, trockenen Lehm erschaffen hat. Und in der vierten Phase erwähnt Allah azza wa jal, dass es eine feste Lehmform geworden ist. Viele, die wir heutzutage sehen, die den Koran lesen und versuchen so zu interpretieren, wie sie wollen, diese kommen und sagen, seht ihr, euer Buch ist widersprüchlich. Yani, wie kann es sein? An der einen Stelle heißt es, er wurde aus Erde erschaffen, in der anderen Stelle heißt es, er wurde aus Lehm erschaffen, in einer anderen Stelle es ist stinkender, yani riechender Lehm, in einer anderen Stelle ist es eine feste Lehmform. Was ist nun das Richtige? Wir erwähnen, dass es keineswegs Widersprüche gibt im Koran und vor allem nicht, was das angeht. Deswegen sollte der Muslim Wissen besitzen, wenn er den Koran liest, dass er diese Verse versucht zu verstehen. Die Gelehrten haben dies erläutert, indem sie sagen, dass es zusammenhängende Prozesse sind. Also der erste Prozess ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, dass er Adam a.s. aus Erde erschuf. Und sobald diese Erde mit Wasser in Verbindung kommt, in Kontakt kommt, wird es zu Lehm, ja, oder auch Schlamm genannt oder wie auch immer. Und wenn man dies eine kurze Zeit lässt, dann wird es riechend, dann wird es zu einer fast trockenen Lehmform. Und wenn man dies noch länger lässt, dann sieht man, dass es zu einer festen Tonform geworden ist. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Seele eingehaucht. Das heißt, wir erwähnen, die Erde ist in Berührung gekommen mit Wasser, dann wurde es zu Lehm. Danach hat man sie ja nicht stehen lassen, wurde sie riechend zu einer Lehmform. Und dann hat sie Allah subhanahu wa ta'ala zu einer festen Form gemacht. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Seele eingehaucht. Und genauso sehen wir, und der beste Beweis dafür ist, dass beim Tod des Menschen, ja, und jeder von uns wird sterben, dass man sieht, dass genau diese Prozesse auch beim Tod stattfinden. Ja, wenn wir uns beispielsweise vorstellen, diese fünf Stationen, die wir erwähnt haben, ja, Erde, Lehm, riechende Form, feste Lehmform, und dass der Mensch die Seele eingehaucht bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir uns das anhand von einem Gebäude vorstellen Und die sind die verschiedenen Etagen. Diese Gebäude hat 5 Etagen. Dann sieht man, dass beim Tod des Menschen genau dieser Prozess wieder stattfindet, aber genau umgekehrt. Das heißt, wenn der Mensch stirbt, dann ist es so, dass zuerst mal die Seele entnommen wird. Ja, du kannst dir das so vorstellen, ein Gebäude, das gebaut wird, um dieses Gebäude zu stürzen oder abzureißen, beginnt man mit der obersten Etage. Und dann die drunter, und dann die drunter, und die drunter, bis man im Endeffekt beim Fundament angekommen ist. Der Mensch, sobald er stirbt, ist das Erste, was mit ihm passiert, dass die Seele von Allah subhanahu wa ta'ala entnommen wird. Yani nichts passiert vorher. Ja? Das heißt, die Seele wird von Allah subhanahu wa ta'ala entnommen. Yani die 5. Etage ist nun zugrunde. Dann sieht man oft im Todesfall, dass die Menschen sagen, zieht ihm schnell seine Kleider aus, ja? Denn es kommt diese sogenannte Todesstarre. Ja? Das heißt, er wird starr, yani du kannst ihn nicht mehr bewegen. Diese sogenannte Todesstarre. Das ist die feste Lehmform. Und danach wird es so sein, wenn man yani Janaza gebetet hat und er kommt unter die Erde, ist es so, dass diese feste Todesstarre, dass sie sich lockert. Und dann ist es so, dass man sieht, dass das Anfang yani seine Eingeweide, dass Würmer herauskommen und so weiter und so fort. Und dann kommt diese Flüssigkeit nach außen. Es wird, wie wenn wir sagen, zu Lehm. Ja, der Körper ist zermatscht, die Flüssigkeit kommt heraus, überall sind Würmer und so weiter und so fort. Und wenn ebenfalls diese Flüssigkeit, die an dem Verdunst ist, sehen wir, dass es im Endeffekt komplett trocken ist und der Mensch zu dem zurückkehrt, aus dem er erschaffen worden ist, und zwar aus der Erde. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen an diesem Beispiel angekommen. Das heißt, wir haben 5 Stationen, die Adam a.s. durchlaufen ist, und beim Tod des Menschen sind genau wieder diese 5 Stationen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit der Seele beginnt und der Mensch am Ende zurückkehrt zu dem, woraus ihn Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, und zwar aus der Erde. Deswegen sollte der Mensch die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu schätzen wissen. Yani wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran dies beschreibt, wie diese Erschaffung ist. Ja, wir haben jetzt das von Adam gelesen, wir haben aber auch andere Verse rezitiert, in dem es heißt, dass der Mensch, yani du musst dir das so vorstellen, du und ich, wir sind allesamt yani über einen Weg entstanden sozusagen, oder erschaffen worden, aus einer Flüssigkeit, die aus dem Schamteil des Mannes hervorkommt, yani diesen Weg durchläuft, der auch durch Urin gelaufen wird und so weiter und so fort, gelangt ist in die Gebärmutter der Frau. Ja, und somit diese Prozesse, die sind, zuerst wird es ein Blutgerinnsel. Ja, was meint man mit einem Blutgerinnsel? Das ist ja ähnliches wie ein Bluterguss an einer Stelle, ja, eine gewisse Stelle an Blut, was sich angesammelt hat in dieser Gebärmutter. Und danach wird es zu einem Fleischklumpen und so weiter und so fort, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Seele einhaucht. Und wir sehen, was aus dieser Flüssigkeit, was aus dem Schamteil des Mannes hervorkommt, yani diese Flüssigkeit, die du siehst, für die man sich schämt, yani wenn du beispielsweise diese Flüssigkeit an deiner Hose hast und du gehst vor die Menschen, du würdest dich schämen. Ja, du versuchst, diese Stelle sauber zu machen, du schämst dich davor. Ja, diese Flüssigkeit ist es, aus der du und ich erschaffen worden sind. Yani, und sobald es in der Gebärmutter der Frau ist und diese gewisse Zeit, diese 9 Monate oder wie auch immer, sind vorbei, und dann kommst du, woraus? Ebenfalls aus dem Schamteil der Frau. Ja, außer natürlich, du kommst durch eine Operation raus, aber im Regelfall kommst du wieder aus dem Schamteil der Frau hervor. Ja, das heißt, du kommst zuerst mal, du bist eine Flüssigkeit, du bist ein Nichts, eine bloße Flüssigkeit. Aus dem Schamteil des Mannes, so gelangt es in die Gebärmutter der Frau. Und danach kommst du aus dem Schamteil der Frau wieder raus. Ja, und du bist ein Mensch, du hast Knochen. Ja, auch wenn diese sich noch nicht komplett entwickelt haben oder wie auch immer, aber du hast Knochen, du hast eine Schädeldecke, die sich noch mit der Zeit entwickelt, du hast Augen von Allah subhanahu wa ta'ala, du hast eine Nase, du hast einen Mund, du hast Ohren, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist das, was der Mensch sich immer und immer wieder vor Augen halten muss. Yani man muss immer wieder versuchen, zum Anfang zurückzukehren, dass aus dieser Flüssigkeit im Endeffekt, ja, auch wenn ich das jetzt oft erwähne, aber es ist so ein bisschen paradox, man muss sich das wirklich, liebe Geschwister, man muss versuchen, danach zu denken, was das angeht. Nicht, dass man einfach nur sagt, jeder wird erschaffen und das ist der normale Prozess. Aber du musst erschaffen, wer hat dieser Flüssigkeit den Weg gezeigt? Und wie ist es gekommen, dass die den Weg gefunden hat? Und dann hat sie sich dran gehangen. Ja, und dann ist zu die Klappe, die Tür ist zu, mehr kommt nicht mehr rein. Und dann bist du drin in der Gebärmutter der Frau. Du bist ein Nichts, du bist ein Blutgerinnsel. Ja, und irgendwann wirst du zu einem Fleischklumpen. Ja, Mudra, wie es im Arabischen heißt. Yani so viel, wie man beispielsweise im Mund zu sich nehmen würde, um zu kauen, um dann im Endeffekt zu schlucken. Du bist eigentlich ein Nichts, du bist ein Fleischklumpen. Und wer gibt diesem Fleischklumpen im Endeffekt die Befehle? Wie haben sich die Zellen zu entwickeln? Dass die Zelle, die für meine Fingernägel zuständig ist, genau dorthin geht und nicht in die Zellen, die für die Augen zuständig sind. Und dass die Zelle, die für die Ohren zuständig ist, dorthin kommt und nicht zu den Zellen in die Füße. Oder, ja, nee, Prozesse, liebe Geschwister, und wenn man sich dies vor Augen hält und wenn man da versucht, mehr und mehr nachzudenken, ja, wie die Entstehung des Menschen ist, das ist ein einmaliges Wunder. Und jeder von uns ist dieses Wunder, jeder von uns ist Ergebnis von diesem gewaltsamen Wunder. Deswegen muss der Mensch nachdenken und die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu schätzen wissen, dass er derjenige ist, der dich mit einem Gefäß, der dich mit einem Gehirn ausgestattet hat, er dieses komplexe Nervensystem, wie diese Bilder verarbeitet werden, dass du siehst, dass es keine Kamera gibt, die so gut ist wie dein Augenlicht, dass du Geräusche hörst, ja, in der Regel, wenn du nicht taub bist, dass du schmecken kannst, dass du einen Mund zum Reden hast, ja, dass du Herr über deinen Körper bist, dass du eine Bewegung machen willst und du machst diese Bewegung dann im Endeffekt. All diese Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, und deswegen sollte der Mensch diese Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu schätzen wissen. Man sollte die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala zu schätzen wissen. Und so war es ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er Adam a.s. erschaffen hat, und wir haben jetzt mehrmals erwähnt diese Stufen, hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam yani im Paradies leben lassen und hat ihm gesagt, tu was auch immer du willst, aber näher dich nicht diesem Baum. Und dann ist der Feind der Menschheit gekommen, und zwar der Shaitan, und hat ihm eingeflüstert durch zwei wichtige Dinge. Er hat ihm gesagt, möchtest du von einem Baum essen, dass du für immer bleibst? Ja, du wirst für immer bleiben und ein Reichtum besitzen, was niemals zu Ende geht. Und das sind die zwei Versuchungen, denen Adam a.s. nicht widerstehen konnte, dass er von diesem Baum gegessen hat. Und das sind die Tricks vom Shaitan, dass er ihm gesagt hat, ein Leben auf Dauer, du wirst niemals zugrunde gehen, und Reichtum, was ebenfalls niemals zugrunde geht. Und dann hat Adam a.s. von diesem Baum gegessen, und der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala war es, dass sie diesen Paradiesgarten verlassen sollten. Und dann hat Adam a.s. zurückgefunden zu Allah subhanahu wa ta'ala und hat um Vergebung gebeten. Deswegen ist es wichtig, derjenige, der schwächelt in seinem Glauben oder egal in was es ist, in welcher Angelegenheit, dieser sollte direkt Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten und versuchen zurückzukehren.
كنت أود أن أواصل مع أطوار الجنين ولكن أرى المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردني وهذه القضية تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى وقت فبإذن الله تعالى لأن الإخوة ينتظرون الوليمة فنرجئ الكلام عن أطوار الجنين داخل الرحم إلى لقاء قادم إن قدر وقاء وكان اللقاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني der Sheikh erwähnt, dass er gerne den Vortrag zu Ende geführt hat, يعني noch detaillierter auf die Erschaffung des Menschen eingegangen wäre. Allerdings sehen wir, dass die Zeit wirklich knapp geworden ist. Heute bismillah ta'ala wird es eine Walima geben. Es wird ein Essen nach dem Vortrag geben, und dass man die Brüder nicht allzu lange warten lässt, beenden wir an dieser Stelle. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.